Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Claudia Wulff, Emanuel John und Tobias Trappe zum Thema menschenrechtskonformer Umgang mit Menschen mit Demenz in der Polizeiarbeit. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Wir haben heute wieder natürlich einen Podcast für dich mitgebracht. Diesmal wieder mit mir seit längerer Zeit, deinem Host Markus Wübbeler, hier an der Hochschule Bochum, unter anderem Professor für klinische Pflegeforschung und primär ja auch für pflegerische Themen zuständig. Heute aber auch wieder im interdisziplinären Bereich unterwegs. Und zwar haben wir heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich die Verbindung von Demenz und Polizeiarbeit, kann man sagen. Und wir wollen uns heute über menschenrechtskonforme Polizeiarbeit bei Polizeieinsätzen mit Menschen mit Demenz unterhalten. Und hierfür haben wir ja sozusagen die Kombination aus Forschung und Praxis für dich heute mitgebracht. Und unsere Gäste, Studiogäste, werden sich gleich einmal dir natürlich persönlich vorstellen. Und dann steigen wir auch gleich ein. Beginnen möchten wir natürlich mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und Tobias, vielleicht magst du mal kurz erklären, wer du bist und warum wir uns heute über dieses Thema unterhalten mit dir.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Markus. Mein Name ist Tobias Trappe. Ich lehre hier an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen am Studienort Duisburg das Fach Ethik. Ich war mehrere Jahre lang Sprecher des Fachbereichs oder stellvertretender Sprecher des Fachbereichs Polizei und damit für die Studiengangsentwicklung zuständig. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, auch für das, was wir hier beabsichtigen. Die Einladung hier verdanken wir einem Projekt, bei dem Claudia Wulff und Emanuel John mitwirken, nämlich der Entwicklung eines digitalen Trainings für die Aus- und Fortbildung der Polizei zu dem Thema, das du gerade angesprochen hast, Markus, nämlich wie gelingt es der Polizei, mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in menschenrechtskonformer Weise umzugehen, sowohl in Einsätzen als auch im Rahmen von Ermittlungstätigkeiten. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute hier sind.
Großartig, danke dir, Tobias. Machen wir direkt mit deinem Kollegen weiter. Emanuel, würde ich sagen, magst du ein paar Worte zu dir erzählen?
Ja, auch hallo, mein Name ist Emanuel John und ich lehre auch Ethik an der HSBV NRW am Studienort Duisburg und bin unter anderem Beauftragter für Menschenrechtsbildung des Fachbereichsrats Polizei. Für mich steht eigentlich eine Forschungsfrage wirklich hinter diesem Projekt. Und zwar liegt die darin, dass ich mich frage, wie können Entwicklungen, die es beispielsweise in der Psychiatrie gibt, und zwar die Umsetzung von Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention, der die Anerkennung aller als Rechtssubjekt und vor allem die Rechtsfähigkeit aller fordert und entsprechende Unterstützung dafür zu etablieren, wie können diese Forderungen, die etwa im Bereich der Psychiatrie und Pflege und im medizinischen Bereich schon umgesetzt werden, wie können die auch in die Polizeiarbeit umgehen? Das fordert ja nicht zunächst irgendwie Menschen in psychischen Ausnahmesituationen oder mit psychischen Beeinträchtigungen, mit Zwangsmaßnahmen irgendwie, ich nenne es jetzt mal, zu behandeln, also jetzt nicht im Sinne einer medizinischen Behandlung, sondern oder auch zu medizinischen Behandlungen zu zwingen, sondern Unterstützung zu leisten, sodass sie auch ihre Selbstbestimmungsrechte wahrnehmen können. Das ist für mich die Grundfrage. Wie können diese Entwicklungen auch in die Polizeiarbeit eingehen?
Ja, klingt nach einer anspruchsvollen Aufgabe, Emanuel. Herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und dann haben wir unsere vierte Person in unserem Kreise, die Claudia. Erzähl doch mal, warum reden wir heute mit dir über dieses Thema?
Ja, ich bin seit 30 Jahren Polizeibeamtin in Hamburg bei der Schutzpolizei, habe schon viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen dürfen und bin jetzt seit anderthalb Jahren Fachlehrerin an der Akademie der Polizei Hamburg, unter anderem zum Thema Demenz. Habe vorher 6 Jahre als Stadtteilpolizistin gearbeitet und in dieser Tätigkeit sehr viele Menschen mit Demenz und auch ihre Angehörigen kennengelernt. Und ja, im Umgang mit den Menschen wurde mir also sehr deutlich, dass die Hilfsangebote, die wir als Polizei geben können, sehr erwünscht sind. Und es ist eben einfach so, dass wir in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel sehr viel mehr auch im beruflichen Alltag mit Menschen mit Demenz zu tun haben werden und entsprechend auch für Ermittlungstätigkeiten verantwortlich sein werden. Und das hat mich letztendlich dazu veranlasst, mich während meiner Tätigkeit als Stadtteilpolizistin schon intensiver auch mit dem Thema Demenz auseinanderzusetzen. Ich habe dann selber Schulungen durch externe Anbieter besucht, habe dann selber auch Dienstunterrichte gehalten und Multiplikatoren unterrichtet und ausgebildet. Und inzwischen bin ich eben entsprechend an der Polizeiakademie der Polizei Hamburg und unterrichte eben zu diesem Thema. Ich bin dann irgendwann angesprochen worden, ob ich Lust hätte, als fachliche Beraterin in dem Projekt mitzuarbeiten, in dem bundesweiten Projekt. Und ich muss sagen, dass mich also ja die Auseinandersetzung dem Schutz der Menschenrechte wirklich vor eine sehr spannende Erfahrung gesetzt hat und ich auch durch einen Lernprozess gegangen bin, der mich eben weiter motiviert hat, mich für Menschen mit Demenz und ihre Rechte auch einzusetzen.
Ja, herzlichen Dank, Claudia, dass du auch dabei bist. Und bevor unser eigentlicher Podcast heute startet, möchten wir beginnen mit einem kleinen O-Ton, einer Fallgeschichte, die uns so ein bisschen mitnehmen soll, um sozusagen das Thema unseres Podcasts gleich einzusteigen. Und dieser Fall wird sozusagen von der Claudia einmal vorgestellt. Claudia, leg doch bitte los.
Ja, ich möchte gerne einen Fall schildern von einer Person, die hilflos und desorientiert wirkt und im öffentlichen Raum von uns als Polizei angetroffen wird. Also diese Hinlauftendenz, die Menschen mit Demenz zeigen, ist eben häufig einer der Gründe für Polizeieinsätze. Wenn wir auf diese Menschen treffen im öffentlichen Raum, klären wir natürlich erstmal grundsätzlich, ob ein medizinischer Notfall vorliegt. Denn grundsätzlich ist eine Demenz ja kein medizinischer Notfall, aber wenn wir uns eben als Polizei nicht ganz sicher sind, ob eben die Person möglicherweise medizinisch versorgt werden muss, weil sie vielleicht dehydriert ist oder sich auch in einem Delir befindet, dann ziehen wir immer erstmal medizinisches Fachpersonal heran. Und ja, wenn kein medizinischer Notfall vorliegt, dann liegt natürlich die weitere Versorgung von diesen Menschen in der Hand der Polizei und damit eben müssen wir auch weiter die Rechte dieses Menschen eben auch schützen im weiteren polizeilichen Vorgehen. Wir klären dann eben, ob die Person, inwieweit diese Person entscheidungsfähig ist, wie wir sie eben unterstützen können. Denn es ist tatsächlich ja so, nur weil wir vielleicht feststellen, dass eine Fähigkeit möglicherweise beeinträchtigt ist, weil wir feststellen, es herrschen vielleicht sprachliche Barrieren, bedeutet das natürlich nicht, dass diese Person vollkommen handlungsunfähig oder entscheidungsunfähig ist. Und wir wollen natürlich der Person nicht gleich von vornherein unterstellen, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet. Und unser Ziel ist dann tatsächlich auch die Identität dieser Person festzustellen, um sie eben nach Hause in ihren häuslichen Bereich, in ihre vertraute Umgebung auch zurückzuführen. Wir wollen sie ja letztendlich vor Gefahren schützen, indem wir eben mit der Person dann in einen guten Kontakt treten, in einen Dialog treten, mit ihr versuchen zu kommunizieren, sei es eben verbal oder auch nonverbal durch Mimik, Gestik oder auch durch Gefühle, die sie uns zeigt, die Person. Wenn die Person uns ihren Namen eben nicht nennen kann und wir eben auch keine Hinweise auf die Identität in der Kleidung finden oder auch in mitgeführten Gegenständen, häufig ist es ja so, tatsächlich, dass Angehörige den Personen mit Demenz Zettel mitgeben oder sie Armbänder vielleicht auch tragen oder sie entsprechend auch einen Aufnäher in ihrer Kleidung haben, dann versuchen wir erst einmal mit der Person gemeinsam auch eine Lösung zu finden, ne? Indem wir zum Beispiel versuchen, örtlich ansässige Pflegeeinrichtungen anzurufen, zu erfragen möglicherweise, ja, ob die Person als vermisst gemeldet würde, weil vielleicht auch ein Verschwinden noch nicht aufgefallen ist. Oder wir würden auch an der Örtlichkeit, an der wir uns gerade befinden, vielleicht mal nachfragen, ob es vielleicht Hinweise auf diese Person gibt, weil die Person sich vielleicht öfter dort aufhält. Ne? Denn es ist tatsächlich so, dass Menschen mit Demenz häufig Gründe haben, warum sie sich gerade hier aufhalten, wo wir sie antreffen. Und wenn wir die Gründe letztendlich erfahren können oder herausbekommen können, gibt das für uns natürlich wieder einen guten Anlass, auch mit dieser Person in einen guten Dialog zu kommen. Und wenn wir es dann eben tatsächlich schaffen, durch diese Kooperation mit der Person ihre Identität zu klären, dann würden wir entsprechend die Person natürlich nach Hause zurückbringen, weil wir vielleicht ja einen Aufnäher gefunden haben oder vielleicht auch am Gehwagen irgendwie einen Hinweis angebracht ist, wo die Person wohnt. wenn wir sie dann ja zu Hause wieder an die Angehörigen oder die betreuenden Personen übergeben, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, behutsam mit den Angehörigen umzugehen. Also wir müssen dann schauen, dass wir nicht vorschnell Kritik üben, weil einfach tatsächlich so ist, dass Angehörige ja sehr häufig auch erschöpft sind von der Pflege und ja, wir dann gehalten sind auch. Und das finde ich sehr wichtig, Unterstützungsangebote auch zu unterbreiten. Kann natürlich auch sein, dass dieser Einsatz einen ganz anderen Verlauf nimmt, dass während des Einsatzes vielleicht die Person von einer Pflegeeinrichtung auch als vermisst gemeldet wird und wir diese dann eben entsprechend in der Einrichtung an Pflegekräfte wieder zurückgeben. Es kann natürlich auch passieren, das kommt auch immer mal wieder vor, dass wir vor Ort die Identität eben nicht feststellen können. Dann würden wir die Person tatsächlich in einen sogenannten Schutzgewahrsam übernehmen und zur örtlich zuständigen Polizeidienststelle fahren. Und dann würden wir uns von dort aus weiter bemühen, eben die Identität der Person festzustellen. Da finde ich es immer ganz wichtig, wenn die Person bei uns an der Polizeidienststelle ist, dass wir wirklich versuchen, eben eine feste Betreuungsperson auch an die Seite zu stellen, wenn es denn personell möglich ist. Weil letztendlich ja jede neue Örtlichkeit, jeder Ortswechsel von zu Hause ist natürlich für eine Person mit Demenz sehr anstrengend, kann zu einer Stressreaktion auch führen, im schlimmsten Fall sogar zu einem Delirium. Insofern finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns ja sehr um die Person auch bemühen und kümmern. Wenn uns das gelingt, noch die Identität festzustellen, ist es gut, aber es kommt eben auch vor, dass wir es an der Polizeidienststelle auch nicht weiter schaffen. Dann würden wir in Hamburg die Person an das Pflegenottelefon übergeben. Und die würden sich dann bemühen, in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung die Person vorerst auch unterzubringen. Der Einsatz endet dann für uns letztendlich mit der polizeilichen Berichtslage, in der wir dann also nicht nur den Sachverhalt, also unsere Feststellung dokumentieren, sondern auch versuchen, unsere persönlichen Eindrücke zu schildern. Das heißt, auch in den Bericht zu schreiben, was wir denken, wie selbstständig die Person ist, was sie vielleicht auch für Wünsche geäußert hat und wie vielleicht auch die betreuende Person aufgestellt sind. Also besteht vielleicht auch eine Überforderung in der Pflege, können wir als Polizei noch irgendwo eine Hilfestellung auch geben. Das finde ich sehr wichtig.
Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, Tobias, wie es denn zu diesem Projekt kam und vielleicht auch uns auch schon so ein bisschen einen Einblick geben in die Ergebnisse oder was ihr sagen würdet, was ist so jetzt nach der Forschungszeit, ich glaube, das Projekt ist jetzt ja aktuell abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss, was so übrig geblieben ist bei euch.
Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte vorhin ja angedeutet, dass ich ein bisschen hier hochschulpolitisch unterwegs war. In der Tat hat die HSPV, hat unsere Hochschule seit einigen Jahren diesen Bereich der Menschenrechtsbildung sehr stark entwickelt. Das ist ja in den letzten Jahren durch die Debatten um Racial Profiling, Rassismus in der Polizei dann deutlich nochmal intensiver geworden. Wir haben aber in NRW einen breiteren Ansatz gefahren, der jetzt nicht nur um die Frage kreist, wie kann die Polizei Rassismus, rassistische Kontrollen vermeiden, wie kann sie antirassistisch agieren, sondern wir versuchen breiter in den Themenfeldern sein, Blick zum Beispiel auf Kinderrechte, aber eben auch zum Beispiel auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die innerhalb der Polizei und glaube, man kann auch sagen, innerhalb der Verwaltung allgemein keineswegs so intensiv rezipiert wird, wie wir das uns wünschen würden. Insofern ist das in der Tat ein Forschungsprojekt gewesen, was wir hier gemacht haben. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Forschung, die uns bekannt ist zu dieser Thematik, was das wirklich bedeutet, welche Konsequenzen sich aus der UNBRK für die polizeiliche Arbeit ergeben. Das war wirklich Neuland. Also wir haben ja auch neue Themen besetzen wollen. Das ist so der eine Hintergrund. Zweiter Hintergrund ist aber auch, dass wir versuchen wollen, den Ansatz der Menschenrechtsbildung, also einer ganz bestimmten Art von Pädagogik, stärker in der polizeilichen Ausbildung zu verankern, die sehr stark top-down orientiert ist, sehr stark von der Vorstellung ausgeht, wir bringen euch hier was bei und ihr habt es zu lernen. Menschenrechtsbildung ist da viel freier in der Anlage und will auch die Menschen, die jungen Leute, insbesondere jetzt die Anwärterinnen und Anwärter, als freie, selbstständige, frei verantwortliche Subjekte anerkennen, die etwas beizutragen haben, also die nicht nur passiv da etwas übernehmen sollen. Insofern ging es auch um die Weiterentwicklung der Menschenrechtsbildung und zwar auch dann drittens im Bereich der Digitalisierung. Die Digitalisierung der Aus- und Fortbildung ist in der Polizei noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das wünschen würden. Das war also auch ein dritter wichtiger Impuls. Und mit diesen Anliegen sind wir damals herangetreten an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hier in Nordrhein-Westfalen mit der Frage, ob die Entwicklung eines solchen Trainings durch das Ministerium unterstützt wird. Und zu unserer Freude gab es da ein sehr großes, positives Echo, das auch etwas damit zu tun hatte, dass wir frühzeitig uns vernetzt haben, nämlich einmal mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten in Berlin, vor allen Dingen aber mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die das Projekt als ausgesprochen wichtig für sich empfunden hat und deswegen uns auch in den letzten Jahren hier begleitet hat. Das waren so die Hintergründe, die dazu geführt haben, dass ich hier insgesamt über 2 Jahre lang mit diesem Thema beschäftigen konnten.
Genau, du hast ja schon gesagt, das ist wichtig oder wird als wichtig empfunden von verschiedenen Akteuren. Kannst du uns denn oder könnt ihr uns einen Einblick geben, warum das als wichtig empfunden wird? Ne, man könnte ja sagen, gut, ein bisschen Deeskalationstraining, das macht die Polizei ja, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Dass man eben in Situationen Gewalt deeskalierend arbeitet, muss doch eigentlich reichen. Ne? Danach bin ich doch eigentlich gerüstet und der Rest kommt irgendwie aus dem gesunden Menschenverstand. Könnt ihr uns noch mal einen Einblick geben in die Problemlage, mit der man sich in der Praxis wiederfindet? Claudia, vielleicht fängst du mal an, vielleicht.
Ja, also ich würde es gar nicht unbedingt nur im Bereich der Deeskalation verorten, das Thema. Sicherlich auch, ja, keine Frage. Wir erleben Einsätze mit Menschen mit Demenz, wo wir eben deeskalierend auch eingreifen müssen. Sei es zum Beispiel, wenn sich ein Mensch vielleicht in der Öffentlichkeit entkleidet oder auch renitent ist beispielsweise. Und ich würde das Thema aber tatsächlich eher so im Bereich der Kommunikation auch ansiedeln, weil es eben darum geht, dass wir Menschen mit Demenz begegnen und eben auch Konflikte vermeiden wollen. Das heißt also, wir versuchen eben bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten auch auszuschöpfen, um eben Menschen mit Demenz in gewissen Situationen auch zu unterstützen und ihnen Hilfsangebote zu machen. Und wir wollen ja gerade Eskalation vermeiden und das darauf zielt ja letztendlich unser Training auch ab. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Einsatz hektisch, unruhig agieren, überträgt sich das natürlich automatisch auch auf den Menschen mit Demenz und das kriegen wir dann im Prinzip in seinem Verhalten auch wiedergespiegelt und jedes Verhalten, was ein Stück weit herausfordernd ist für uns, gibt uns sicherlich auch die Rückmeldung, dass dieser Mensch Bedürfnisse hat, Wünsche hat, auf die wir ihm zielgerichtet auch eingehen sollten, weil eben ein Mensch mit Demenz nicht immer unterscheiden kann, was ist gut und was ist böse, was ist richtig und falsch und eben nicht immer unbedingt die Fähigkeit auch hat, Schlussfolgerungen zu ziehen oder Kompromisse zu schließen.
Vielleicht kann ich ergänzen.
Ja, Tobias, auf jeden Fall.
Also Deeskalation, gar keine Frage, Deeskalation ist wichtig, aber das, was Claudia gerade gesagt hat, ich würde das gerne nochmal unterstreichen, es geht tatsächlich um mehr, nämlich um Unterstützung. Emanuel hat gerade angedeutet, dass ja ein ganz zentraler Punkt dieses Trainings die Achtung vor der Selbstbestimmung, vor der Entscheidungsfreiheit auch der Menschen steht, die diese kognitiven Beeinträchtigungen haben. Und wenn es um Unterstützung geht, dann geht es wirklich auch darum, diese Entscheidungsfähigkeit zu unterstützen und Menschen zu befähigen, auch unter den Bedingungen, in denen sie sich jetzt gerade situativ befinden, in einer unruhigen Situation zum Beispiel, tatsächlich eine Entscheidung zu fällen, für sich eine Entscheidung zu fällen, in der sie nicht als Objekt behandelt fühlen, sondern in der sie tatsächlich sich als Person, als Subjekt wahrgenommen fühlen können. Und insofern geht das also über eine reine Deeskalation hinaus.
Ich kann auch noch, glaube ich, einen Punkt hinzufügen. Das verlangt natürlich dann in die polizeiliche Arbeit und Situationswahrnehmung vielleicht einen Aspekt einzubringen oder einen bestimmten Aspekt darin zu stärken, der vielleicht sonst nicht so präsent war. Und zwar erstmal negativ gesagt, sich von der Wahrnehmung Personen als Sicherheitsproblem primär wahrzunehmen, ein Stück weit zu lösen. Sicherheitsproblem, die wahrzunehmen, heißt ja nicht nur, dass eine Gefahr von denen ausgehen kann, das kann natürlich auch sein, sondern sie erstmal vor einer Selbstgefährdung auch zu schützen sind. Man also nett gesagt, sie zu ihrem Wohl behütend zu behandeln hat. Nein, es heißt dann tatsächlich vielleicht auch, wenn man die Selbstbestimmung achtet und unterstützt, dass man auch damit klarkommen muss, dass die Menschen in dieser Selbstbestimmtheit, ja, ich sag's mal so zugespitzt, auch ein Stück weit das Recht haben, sich zu gefährden. Oder, um das, die Logik auch nochmal ein Stück weiter zu treiben, das heißt auch vielleicht zu erkennen, dass diejenigen, die vielleicht die Melder waren und denken, ach, hier ist eine Person, die ist ein Problem in einer Fußgängerzone oder sonst wo, und da kann jetzt nur noch die Polizei weiterhelfen, weil die Person stellt für andere eine Gefahr dar oder für sich selbst auch, dass am Ende die Polizei vielleicht auch die Aufgabe dann hat, die Freiheitsrechte dieser Person vor den Meldern zu rechtfertigen und zu sagen, so, wir sind auch für den Schutz der Freiheitsrechte da und nicht nur, vielleicht erwarten einige Passantinnen von der Passanten zur Beseitigung dieser Gefahr oder dieses Sicherheitsproblems oder dieser störenden Person hier in der Fußgängerzone. Das sind so die, glaube ich, die großen Änderungen.
Ist denn da immer sehr viel Interpretationsspielraum? Das klingt ja so ein bisschen so, wenn du das erzählst, Emanuel, ne? Also ich bin jetzt auch kein Experte für das Thema, deswegen bitte entschuldigt, wenn ich da falsche Begriffe nehme, aber ich hätte jetzt so grob unterschieden Sicherheit versus Ordnung, ne? Also Sicherheit würde ich sagen, okay, es ist irgendjemand gefährdet, entweder die Person selber oder andere, und dann so Ordnungsthemen, sage ich jetzt mal Ruhestörung, Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so, ohne dass jetzt eine Gefährdung direkt entsteht. Kann man denn da als in der praktischen Polizeiarbeit sehr viel also auslegen, oder geht es darum, dass ich quasi dem Einsatzthema irgendwie begegne und sage, okay, jetzt unmittelbar muss ich jetzt handeln, wenn einige Leute feststellen, okay, hier läuft irgendwas schief, und ich bin dann immer besser unterwegs, wenn ich sage, ich setze die Person erstmal in das Dienstfahrzeug und fahre jetzt erstmal, weiß nicht, zu der Meldeadresse hin oder irgendwie so, anstatt jetzt zu versuchen, anderen um mich herum zu erklären, was vielleicht der Grund sein könnte, dass diese Person ein solches Verhalten zeigt.
Ich glaube, zu den meisten Details kann am besten Claudia aus ihren Erfahrungen was zu sagen, aber ich gebe mal ein Beispiel, das zeigt, dass bereits in kleinen Details des polizeilichen Vorgehens ein Unterschied bestehen kann. Beispielsweise hat ein Polizist uns mal erzählt, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass wenn sich herausstellt, dass eine Person, auf die sie treffen, beispielsweise eine Person mit Demenz, einen gesetzlichen Betreuer hat, die mit der Person selbst gar nicht mehr reden würden, sondern sagen würden, das regelt der Betreuer. Und genau da fängt es ja an, dass man eigentlich eine Person nicht mehr voll als Subjekt anerkennt. Ich will nicht gleich sagen, zum Objekt macht, das ist immer dieses starke, klingt wie Folter, aber sie wird nicht mehr voll als Subjekt gesehen, das sich selbst äußern kann. Und ja.
Was ja letztlich auch eine Wissenslücke ist, denn so ist es ja nicht, denn die Betreuung findet ja meistens in speziellen Bereichen statt, und das bedeutet ja auch nicht, dass ich den Willen der Person immer überschreiben kann, sondern letztlich ja immer das respektieren muss, auch wenn ich eine Betreuung habe. Das ist ja genau das, was die was im Prinzip das Verhalten eben auch prägen muss. Aber das ist natürlich in der praktischen Polizei, stelle ich mir das gar nicht so leicht vor, Claudia. Wie würdest du sagen, wie ist das?
Also ich glaube, es ist immer ja wirklich so ein Spannungsverhältnis, in dem wir uns auch als Polizei bewegen, ne? Also das ist so ein Balanceakt zwischen dem Respekt des Wohls von den Menschen mit Demenz, aber auch der Achtung seiner Selbstbestimmung. Und da müssen wir eben wirklich möglichst immer die Menschen wirklich auch in Entscheidungen mit einbeziehen, in diesen Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Und wenn ich selbst oder fremdgefährdendes Verhalten für mich feststelle und auch ein Arzt möglicherweise für eine weitere Entscheidung hinzuziehe, muss ich natürlich dem vorher wirklich alle Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben, alle Rechtsmöglichkeiten auch ausgeschöpft haben, ihm Hilfe angeboten haben, Unterstützung angeboten haben. Und bevor ich mich möglicherweise gegen den Willen eines Menschen mit Demenz entscheide, und selbst wenn es so sein sollte, dann müsste ich ihm ganz sicher auch erklären, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, immer noch gemeinsam mit ihm nach Lösungen finden und in diesen Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, ne? Dass man nicht über seinen Kopf hinweg Entscheidung trifft, ohne dass er die Möglichkeit hatte, eben auch seine Meinung auch darzulegen. Und auch Ärzte müssen sich letztendlich daran halten. Und insofern haben wir immer mit einem Individuum auch zu tun. Und wir müssen immer sowohl Polizei als auch Ärzte, die wir möglicherweise mit einbeziehen, immer sorgfältig eine Einzelfallentscheidung auch auftreffen, was eben den weiteren Umgang mit den Menschen anbelangt. Das heißt also, wir können letztendlich das Krankheitsbild oder auch den Umgang mit dem Menschen mit Demenz, so wie er sich uns gegenüber zeigt, können wir letztendlich nicht stigmatisieren oder personalisieren. Wir müssen halt immer ganz genau gucken, was braucht der Mensch gerade, was sind seine Wünsche und Bedürfnisse, und danach müssen wir eben auch handeln.
Vielleicht auch nochmal eine zweite Ergänzung jetzt. Ich glaube, dieses Beispiel, was der Emanuel gerade genannt hat, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal ein Stück weit realisiert, mit welcher Handlungslogik die Polizei oft an solche Fälle reingeht. Ja, die hat ein polizeiliches Ziel, ja, die will diesen Fall abarbeiten, diesen Vorfall abarbeiten. Und dann ist es natürlich, und das ist auch nachvollziehbar, auf eine bestimmte Art und Weise einfacher, nur mit dem Betreuer der betreuenden Person zu kommunizieren und dabei eben denjenigen außer Acht zu lassen, um den es ja eigentlich gehen sollte. Also das ist nicht unbedingt ein böser Wille, kann Zeitdruck sein. Es gibt viele Gründe dafür, die dazu führen, dass man es sich dann auch ein Stück weit einfach machen will, weil man tatsächlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben hat. Und möglicherweise ist da schon der andere Einsatz, zu dem man gerufen wird. Ja. Und das erklärt ein Stück weit auch, dass aus dieser Handlungslogik heraus bestimmte Rechte von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, nicht so geachtet werden, wie sie es vielleicht sollten.
Ich kann dazu auch noch was ergänzen.
Gerne.
Und zwar diese Verkomplizierung, die Tobias jetzt angedeutet hat, und die der Anspruch, jeden als Einzelfall zu behandeln, was Claudia betont hat, das wird, glaube ich, an einem polizeilichen Begriff oder einer polizeilichen Kategorie ganz gut deutlich. Das ist die Kategorie der hilflosen Person, definiert unter anderem als eine Person in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder in einer sonstigen hilflosen Lage sich befindet. Und man kann ja sich denken, viele Menschen mit Demenz werden erstmal als in so einem Zustand sich befindend eingeschätzt. Und das hat aber zum Verlauf, das bestimmt natürlich den Verlauf der Maßnahme, wenn man sich sehr schnell darauf, fokussiert, dass man es hier mit einer sogenannten hilflosen Person, in der Polizeisprache Hilo, zu tun hat, dass die Willensäußerungen der Person erstmal nicht weiter zählen, sondern man eine Person in Gewahrsam zu nehmen hat, vor allem auch zum Schutz vor sich selbst, ja, oder zum Schutz ihres Wohls. Und gerade vielleicht auch darauf aufmerksam zu machen, was für ein Gewicht hinter der Kategorisierung einer Person als hilflose Person steckt, was, glaube ich, für viele Polizistinnen und Polizisten Alltag ist. Die Leitstelle sagt dann verwirrter Mensch oder sagt schon vermutlich Hilo, und die bleiben einfach dabei. Was das alles ausschließt, dass das schon dazu führt, dass die Person als Subjekt mit einer Stimme nicht mehr vorkommt, ein dialogisches Geschehen vielleicht nicht mehr entsteht, wie Claudia es auch beschrieben hat. Das ist auch mit Ziel der Lernanwendung.
Ja, das nochmal ergänzen. Also letztendlich ist unsere Aufgabe auch, dass wir genau die Barrieren, Emanuel, die du eben auch angesprochen hast, die Kategorisierung, dieser Zeitdruck, unter dem wir eben teilweise stehen, ne, dass wir eben einfach dabei sind und helfen auch, diese Barrieren entsprechend abzubauen, Vorbild zu sein, auch vielleicht nochmal andere neue Wege zu gehen, Ideen zu entwickeln, damit eben Menschen mit Demenz ihre Rechte eben auch wahrnehmen können, indem wir eben auch selber ja auf andere Behörden, Möglichkeiten auch zugreifen, Hilfsorganisationen zugreifen, die eben Menschen mit Demenz auch unterstützen können und sie auch weiter versorgen können. Und eben auch uns selber vielleicht auch hin und wieder eingestehen als Polizei, dass wir eben auch bei einigen Einsätzen auch auch eine gewisse Hilflosigkeit haben oder auch an unsere eigenen Grenzen stoßen. Und das müssen wir dann auch letztendlich anerkennen.
Kann man denn allgemein sagen, was Kolleginnen und Kollegen in der Polizeiarbeit für Empfehlungen bekommen, wie tief man sich um eine Situation oder eine Person kümmert? Weil ihr habt ja schon gesagt, der Polizeidienst ist, glaube ich, jetzt nicht stressfreier geworden die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, das lässt auch die Einsatzstatistik vermuten, dass da viel zu tun ist. Man halt eben auch nur begrenzte Mittel hat. Und je mehr ich ja sprechen muss, je mehr ich eine Person habe, die auch auf Sprache vielleicht nur noch bedingt reagieren kann, die vielleicht auch zur Orientierung in der Situation nicht mehr so viel beitragen kann, desto zeitaufwendiger wird das Ganze ja auch. Und gibt's da dann irgendwie Strategien zu sagen, okay, wenn ein neuer Einsatz kommt, kümmert ihr euch später nochmal drum? Oder ja, wie kriege ich denn eine Orientierung, wie weit ich mich da rein, ja, Knie, sag ich mal, um vielleicht diese Hilfe anbieten zu können, von der ihr gesprochen habt?
Also das liegt letztendlich in der Entscheidung eines jeden einstreitenden Kollegen oder Kollegin, auch das zu erkennen, dass ich für diesen Einsatz einfach mehr Zeit brauche. Und die brauchen wir im Umgang mit Menschen mit Demenz. Und da gilt es natürlich, auch tatsächlich die Einsatzleitstelle zum Beispiel zu sensibilisieren und zu sagen, also wir haben jetzt hier mit einem Menschen mit Demenz zu tun. Wir müssen schauen, dass wir einen guten Zugang zu diesen Menschen bekommen, uns in die Welt des Menschen mit Demenz begeben, auf seine Wünsche, Gefühle, Bedürfnisse eingehen können. Und das erfordert einfach ein bisschen Zeit, um zu schauen, was braucht dieser Mensch gerade. Also sprich personenzentriert auch zu handeln, nicht entpersonalisierend zu handeln. Und das müssen wir dann einfach erkennen und auch umsetzen und dafür sorgen, dass wir diese Zeit bekommen auch, die wir brauchen. Und ja, dass wir dann eben entsprechend, wenn wirklich Not da ist, dass wir möglicherweise den Einsatz vielleicht auch mal ein Stück weit nach hinten schieben, wenn wir das Nötigste, was der Mensch gerade in diesem Moment braucht, auch gemacht haben und getan haben und eben zu einem späteren Zeitpunkt auch noch Hilfe anbieten und auch vielleicht eben auf andere Hilfsorganisationen innerhalb der Behörde zurückgreifen können, dass eben zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal eine intensivere Beratung von diesen Menschen stattfindet oder auch von den Angehörigen stattfindet. Das müssen wir einfach ja in unsere Köpfe bekommen, intensiver noch, und das auch entsprechend umsetzen. Das finde ich sehr wichtig.
Das heißt, es geht auch schon darum, so eine Art Workflow zu bauen, indem man sagt, okay, der Kollege hat, wenn er auf einen Menschen mit Demenz trifft, nicht nur Methoden an die Hand bekommen, wie er damit kommunikativ umgeht, sondern auch, welche Sekundärhilfen nutzbar sind, um vielleicht jetzt nach dem Einsatz hier noch eine Hilfe irgendwie aufzubauen, indem man auf Akteure zugeht und sagt, pass mal auf, hier ist vielleicht etwas im Argen, und schaut euch das mal an als Profis oder so.
Ja, unbedingt. Also wir sind Teil der Helferkette und auch, glaube ich, ein sehr wichtiger und entscheidender Teil der Helferkette. Aber letztendlich gibt es viele Organisationen, die im Nachhinein noch weiterhelfen können. Und das können wir eben noch eine entsprechende Berichtslage anschieben, indem wir eine gute Berichtslage schaffen, in der wir auch tatsächlich auf die Einsatzsituation natürlich eingehen, aber auch auf die Fähigkeiten, die dieser Mensch hat, eingehen. Also die positiven Seiten auch in unserem Bericht erwähnen und das aber auch entsprechend dann an die Stellen weitergeben, die ihm im Nachhinein anknüpfen können und weiterhelfen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da bekomme ich auch immer wieder Rückmeldungen von den Betroffenen und auch vor allem von Angehörigen, dass sie das als sehr, sehr wichtig erachten, dass wir eben als Polizei einfach unterstützen und mit gutem Vorbild vorangehen.
Da können auch manchmal Informationen, ganz einfache Informationen hilfreich sein. Wir hatten einen Fall eines Polizeibeamten, der zu einem Einsatz gerufen wurde und gemerkt hat, dass die Angehörigen, was ja oft der Fall ist, vollkommen überfordert sind mit dieser Situation und aber gleichzeitig wegen ihres hohen Alters keine Möglichkeit hatten, sich zu informieren, wo man Unterstützung bekommt. Und dann ist er nochmal in die Wache zurückgefahren, hat die entsprechenden Bögen ausgedruckt und hat das in den Briefkasten gelegt, sodass er die Hoffnung haben kann, dass er da auch diese Helferkette quasi auf den Weg gebracht hat. Das sind kleine Gesten, die sind aber natürlich kostbar. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den Polizeibeamten diese Möglichkeiten mit an die Hand gibt, damit sie auch das Gefühl haben, hier wirklich Menschen geholfen zu haben. Denn oft sind die einfach nur erster Angriff, das ist der Terminus technicus dafür. Und das ist nicht immer ganz einfach, mit der Begrenzung der eigenen Arbeit zu leben. Und so kann man ein Stück weit ein wichtiges Glied sein in dieser Helferkette, damit Menschen in ihren Rechten, in ihren Interessen, in ihren Wünschen, Bedürfnissen, Präferenzen geschützt werden.
Das heißt, im Idealfall habe ich im Einsatzfahrzeug auch Materialien, wo ich zum Beispiel Beratungsangebote oder Hilfsangebote vermitteln kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zum Beispiel, ja. Mhm.
Wie ist das mit dem Datenschutz in dem Thema? Könnte ich mir vorstellen, ist gar nicht so leicht, wenn vielleicht die Person selbst sagt, okay, will ich nicht oder so, könnte ja auch sein. Wenn jetzt die Person sagt, ja, gerne, bitte tun Sie etwas, ist es sicherlich leichter. Schätze ich das richtig ein oder ist Datenschutz eigentlich kein Thema?
Ja, doch, schon auch ein Stück weit, auf jeden Fall. Also ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich tatsächlich in meine Berichte, als ich noch aktiv als Stadtteilpolizistin auch in meinem Gebiet unterwegs war, das auch reinzuschreiben in den Bericht. Dass wenn ich zum Beispiel Angehörige habe, Freunde, Bekannte, die die Person mit Demenz auch vielleicht begleiten und sagen, ich kann durchaus auch bei einem weiterführenden Gespräch dabei sein, wenn beispielsweise die bezügliche Seniorenberatung sich anbietet, den Menschen mit Demenz noch zu unterstützen oder auch vielleicht für eine eher ambulante Versorgung auch sicherzustellen, dass ich das also explizit auch abfrage und das auch im Bericht kenntlich mache, dass ich eben mit entsprechenden Angehörigen gesprochen habe und die auch mit ihrer Datenweitergabe auch einverstanden sind an entsprechende Hilfsstellen. Und der Mensch mit Demenz sollte dem auch einwilligen, beziehungsweise es werden Organisationen auch wirklich nur tätig, wenn das der ausdrückliche Wunsch eines Menschen mit Demenz ist. Also ich kann nicht eine Seniorenberatung zum Beispiel in die Häuslichkeit schicken, wenn es nicht erwünscht ist. Das frage ich immer ab und das muss man entsprechend dann auch dokumentieren.
Ich würde nochmal auf allgemeinerer Ebene jetzt wieder eine andere Seite betonen. Wir haben jetzt stärkt die Kontinuität und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen betont, aber hier zeigt sich gerade der Unterschied. Es gibt natürlich auch den Fall, und das betrifft nicht nur Menschen mit Demenz, auch wenn es um Jugendliche oder andere vulnerable Gruppen geht, dass die anderen Hilfsangeboten nicht zustimmen und es da keine Freiwilligkeit gibt. Und da ist natürlich die Polizei die Instanz, die Befugnisse hat und Ermächtigungsgrundlagen, um dann auch per Eingriff Daten festzustellen oder, und das ist dann ja auch der extreme Fall, mit anderen Organisationen, Institutionen wie dem Sozialpsychiatrischen Dienst zu kooperieren, der dann auch unter Hinzuziehung entsprechender ärztlicher Gutachten und so weiter eine Zwangseinweisung vornehmen kann. Also das ist ein bisschen dieser Scheideweg, an dem die Polizei steht. Entweder vermitteln, das Ganze unterstützen, auf guten Gang bringen, aber sie ist auch die Institution, die eben sonst bereitsteht, andere Maßnahmen noch vorzunehmen.
Bei dem Demenzthema, vielleicht können wir noch einen kurzen Blick auf den Schweregrad werfen, ne? Von den Schweregrad der Demenz. Es gibt ja sicherlich Fälle, die sind sehr eindeutig, klinisch gut zu identifizieren, sind vielleicht auch schon in Betreuungssituationen oder Versorgungssituationen untergebracht, zum Beispiel in einem Pflegeheim oder in der häuslichen Pflege, wo Polizei interveniert. Aber es gibt natürlich auch eine große Gruppe von Menschen, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so leicht zu identifizieren sind, aber schon schwere kognitive Probleme haben, leichte Formen der Demenz und die vielleicht auch von anderen ausgenutzt werden. Wir hatten ja in den Medien über viele Jahre immer mal wieder gehört, dass es auch Enkeltricks gibt, wo ältere Menschen unter Druck gesetzt werden, Geld zu überweisen, also für kriminelle Zwecke einzusetzen. Und da ist jetzt so meine Frage, wie oft geht es denn eigentlich auch darum, die Person mit einer kognitiven Dysfunktion im weitesten Sinne auch zu schützen vor Zugriffen anderer? Ist das in der Einsatzpraxis zu finden oder geht es eher darum, dass wir es mit schweren Fällen zu tun haben, die klinisch symptomatisch so auffällig sind, dass die Polizei dazugerufen wird?
Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich dieses Kriminalitätsphänomen der Diebstähle, der Trickbetrügereien, das ist auf jeden Fall da und gerade Menschen mit Demenz sind natürlich potenzielle Opfer auch und wir sind da präventiv sehr stark tätig, weisen also über Präventivveranstaltungen auf dieses Kriminalitätsphänomen hin und sind auch tatsächlich in der Fortbildung jetzt so weit, dass wir tatsächlich eben auch die LKA-Dienststellen beziehungsweise Mitarbeiter der LKA-Dienststellen auch ein Schulungsangebot anbieten bei uns an der Akademie. Das führe ich dann durch, dass auch gerade die Kolleginnen und Kollegen, die eben mit die Menschen mit Demenz in diesem Phänomen auch zu tun haben, entsprechend geschult sind und entsprechend im Einsatz, wenn sie diese Menschen mit Demenz aufsuchen, auch versorgen können und auf sie eben adäquat auch reagieren und sie schützen können.
Wie würdet ihr denn allgemein die Verbindung oder die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Polizei bewerten? Haben wir da irgendwie Informationen, Daten zu? Ist das ein Thema, was an Relevanz gewonnen hat? Was würdet ihr sagen? Vielleicht fängst du mal an, Tobias. Weiß nicht, also was würdest du sagen?
Ehrlicherweise muss ich sagen, da traue ich mir kein Urteil zu im Augenblick, das wirklich einschätzen zu können. Ich weiß nicht, ob Claudia da eine bessere Möglichkeit hat, da einen besseren Überblick hat. Dass das natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, ist klar, aber wie es de facto aussieht, finde ich eine schwierige Frage, ehrlicherweise.
Konntet ihr denn Studiendaten dazu irgendwie finden? Weil ihr habt ja im Rahmen des Forschungsprojekts wahrscheinlich auch ein bisschen gesucht. Gab es da Ergebnisse?
Speziell zu diesem Thema wegen des Schwerpunkts unserer Arbeit haben wir meines Wissens keine eigene Untersuchung gestartet.
Hätte den Rahmen gesprengt wahrscheinlich auch. Ne?
Ja, genau. Es ist ein bestimmter Fokus. Der Fokus lag auf Menschenrechte. Es war ein Forschungsprojekt, das erstmal die Konsequenzen eben oder die Implikationen der UN-Behindertenrechtskonvention erstmal ausarbeiten musste. Das ist ein begrenzter Fokus, das muss man einfach sagen.
Also wir haben ein Kapitel am Ende oder einen Fall zu Gewalt in der Pflege. Und da sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, damit das nicht generalisierend aufgenommen wird, da haben wir natürlich von verschiedenen anderen Institutionen, die in dem Bereich forschen oder auch Einzelpersonen, die uns ja fachlich beraten haben, hierzu schon auch mal Schwierigkeiten geschildert bekommen. Also in der interprofessionellen Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Pflegeheimleitung und Polizei, die dort ermitteln. Also ein Punkt, der beschrieben wurde, wurde gesagt, dass dann das ist eigentlich fast klischeehafte Sachen, aber so die ermittelnden Polizisten vielleicht gegenüber den Menschen mit Demenz, die nicht genau wussten, was passiert, vielleicht nicht so sensibel in der Kommunikation nicht so sensibel vorgegangen sind, wie man sich vielleicht erwünscht hätte und sie intervenieren mussten. Aber es wurde auch die andere Seite berichtet, dass so Heime eben auch geschlossene Institutionen sind und manchmal vorschnell auch eine Art von paternalistischen Opferschutz machen und den Polizisten sagen, ach, die können da eh nichts zu sagen und das belastet die so stark, obwohl die vielleicht selbst schon noch ein Interesse an einer Aussage haben, wenn sie da irgendwie Gewalterfahrung gemacht haben oder was es ja auch sogar gibt, irgendwie, was weiß ich, sexuellen Missbrauch erlebt haben oder Ähnlichem. Also da scheint es schon was zu geben, aber wir können jetzt nicht auf der Ebene der Studienlage sein.
Ja, ist auch häufig ein tabuisiertes Thema, ne? Und auch mit viel Scham verbunden. Das ist ja auch bei der Leitungsebene nicht anders, ne? Also wenn die zugeben muss, in meinem Bereich kommt es dazu und wir haben vielleicht das nie sehen wollen, nie gesehen oder haben es irgendwie unter den Teppich gekehrt. Da gibt es viele Zwischenformen davon, die auch ihre Gründe haben, Überlastung und so weiter, gehören sicherlich dazugehören. Aber ja, führt eben dazu, dass wahrscheinlich die Informationen sehr, sehr schwer zu bekommen sind und ein klares Bild über die Lage in so einer, ja, Situation, in der es zu Gewaltanwendung gekommen ist, absolut.
Ich könnte noch einen Punkt dazu sagen, und zwar, wir haben das eigentlich versucht, dann positiv zu drehen, gar nicht zu sagen, irgendwie, das ist jetzt quantitativ ein so und so großes Problem, das ist auch gar nicht so unser Anliegen, sondern gesagt, für die Polizei ist wichtig, auch schon bevor es zu einzelnen Fällen kommt, guten Kontakt zu einzelnen Institutionen in der Umgebung wie Pflegeheim zu halten, um dann auch einen Zugang dazu zu finden, also die interprofessionelle und interorganisationale Kooperation auch zu pflegen, dass da schon eigentlich auch, ja, sagen wir mal, die Schaffung eines barrierefreien Umfeldes, um es mal in der Sprache der UN-Behindertenrechtskonvention zu sagen, dass das damit schon beginnt, mit dieser Kooperation und Zusammenarbeit und Kontaktpflege im Vorfeld.
Also da würde ich auch noch mal was zu sagen. Also ich denke, es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn man tatsächlich eine Verpflichtung hat, dass sich tatsächlich alle Polizeidienststellen eben mit den örtlich ansässigen Pflegeeinrichtungen auch sehr gut vernetzen. Also ich kann da für Hamburg sprechen und da findet das tatsächlich hauptsächlich eben durch die Stadtteilpolizisten auch statt, ne, dass die im entsprechenden Umgang pflegen, sich tatsächlich regelmäßig dort auch blicken lassen. Ich vermute, dass es in anderen Bundesländern ähnlich läuft, aber das ist natürlich gerade, wenn man in dem Bereich arbeitet, ein guter Ansatzpunkt, da wirklich auch in regelmäßigem Kontakt, so im Austausch zu stehen und dann vielleicht auch mal eher aufmerksam zu werden, eben auch auf einen möglichen Vorfall von Gewalt in einer Pflegeeinrichtung.
Beobachtest du das primär bei Institutionen, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, Polizei oder auch gut bei Krankenhäusern? Also ich weiß aus, dass Psychiatrien und Polizei meistens relativ eng zusammenarbeiten, alleine schon auch um den gemeinsamen Auftrag der Bildung und der Möglichkeiten, die ich habe, bei Patienten zu intervenieren zu können, sowohl interinstitutionell als auch sozusagen im Stadtteilgebiet. Würdest du sagen, es gibt auch Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten und Ärzten oder beschränkt sich das primär auf Pflegeinstitutionen und Krankenhäuser?
Ja, ich würde eher sagen auf Pflegeinstitutionen und auf Krankenhäuser. Also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich durch Einsatzanlässe, Einsatzfälle oder eben auch durch aktive Stadtteilpolizisten, Bezirksdienste da auch durchaus mal die Kontakte zu den örtlich ansässigen Ärzten besteht. Aber ich glaube, ein intensiver Austausch findet tatsächlich hauptsächlich zwischen den Krankenhäusern und auch den Pflegeeinrichtungen statt. So habe ich es zumindest erlebt in meiner Funktion als Stadtteilpolizistin. Ich hatte ein großes Krankenhaus bei mir im Gebiet und da war ein guter Austausch, ein guter Kontakt. Ich denke, das sollte auch zielführend und zielgebend sein, dass da eben entsprechend eine gute Vernetzung auch besteht.
Ja, herzlichen Dank euch dreien erstmal für diesen Teil. Und jetzt haben wir natürlich nochmal zum Schluss die Möglichkeit zu betonen, was euch wichtig ist bei dem Thema, was ihr sozusagen als Profis, die ihr euch damit lange beschäftigt habt, nochmal als Botschaft an die Hörerinnen und Hörer mitgeben wollt zum Thema menschenrechtskonforme Polizeiarbeit bei Polizeieinsätzen mit Menschen mit Demenz. Ein sehr langer Titel im Übrigen. Genau, also was würdet ihr sagen, sind so die Kernbotschaften? Vielleicht magst du beginnen, Tobias?
Ich fange mal mit einer Kernbotschaft an und die anderen können das ja gerne ergänzen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil am Anfang dieses Trainings, dieser Satz der Behindertenbewegung, nichts über uns, ohne uns. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der für die Polizei und für die polizeiliche Arbeit wirklich Kern Punkt sein könnte für den Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Das wirklich im Kopf zu haben, zu bewahren, dass die Menschen, mit denen sie da zu tun haben, einbezogen werden in die Entscheidungen, die über sie getroffen werden. Ich glaube, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte dieses Trainings.
Danke, Tobias. Emanuel.
Ich sag mal etwas, was mir vielleicht erst so im Nachgang richtig aufgefallen ist. Und zwar, dass wenn man gerade Menschen mit Demenz, aber auch anderen psychischen Beeinträchtigungen nicht primär als Sicherheitsproblem betrachtet, ergibt das vielleicht auch eine Chance zu anderen Formen Begegnungen, die selber die Arbeits- und Lebensqualität auch erhöhen mögen.
Punkt. Sehr gut. Dankeschön, Emanuel. Ja, Claudia.
Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass viele Kolleginnen und Kollegen bundesweit sich auch mit mir sozusagen auf den Weg machen, dieses so wichtige Thema auch hinauszutragen, in die ganze Gesellschaft hinauszutragen, sich eben für die Rechte von Menschen mit Demenz einzusetzen, indem sie vielleicht auch noch eigene Ideen auch haben, die man eben im täglichen Dienst einbringen kann und nach vorne schauen, vielleicht auch die Lust spüren, dieses Thema als Multiplikator vielleicht an der Dienststelle auch zu vermitteln, damit wir wirklich im Einsatz in eine gute Interaktion kommen mit Menschen mit Demenz, in einen guten Dialog eintreten können, um entsprechend eben die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu erkennen und entsprechend auch zu handeln. Das wäre mir ein Anliegen.
Großartig, danke Claudia. Ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank an euch drei. Hat wirklich riesen Spaß gemacht. Auch wenn das Thema, glaube ich, nicht immer ganz so leicht ist und wir auch gehört haben, es kommt immer wieder auf den Einzelfall an. ist immer diese orientierende Haltung, wie wir ja heute gehört haben, ein wesentlicher Schlüsselaspekt im Umgang mit Menschen mit Demenz in der Polizeiarbeit. Und herzlichen Dank für diese intensiven Einblicke. Ja, danke, dass du zugehört hast. Folge uns auch natürlich weiter für alle Podcasts, die so auf unserem Kanal erscheinen. Wir freuen uns, bedanken uns herzlich, dass du zugehört hast. Sagen alles Gute und ja, bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.